Gemäue. Ich freue mich, dass ich wieder mal da sein darf und mit euch heute gemeinsam Zeit verbringen kann. Ich darf natürlich herzliche Grüße bestellen wieder aus der Heimatgemeinde, meiner Heimatgemeinde aus Leuen, natürlich auch von der Familie, an alle die, die sie kennen. Ja, wir können uns ja noch mal unterhalten, wenn der ein oder andere was wissen möchte. Ich kenne das ja schon bei euch. Ich bin vorbereitet, habe alles schon im Kopf, was ich sagen muss. Genau. Ja, ich möchte meine heutige Predigt eigentlich mal mit ein paar ganz weltlichen Geschichten anfangen, um ehrlich zu sein. Ich habe meine Gemeinde damit ein bisschen geschockt, als ich die vor einiger Zeit mal gehalten habe, aber ich fand es ganz interessant. Ich möchte heute mal über David Goggins zu Beginn was sagen. Wahrscheinlich wird keiner von euch den kennen. Ich kenne ihn auch nur, weil ich interessante Bücher über ihn gelesen habe. David Goggins, ich zeige ihn euch mal da, ist 1975 geboren, fast so alt wie ich, ist Extremsportler, hat an unzähligen Ultramarathons und Ultratriathlons teilgenommen, unter echt harten Bedingungen, mal in der Wüste, mal irgendwo in Alaska und so, also ein total durchgeknallter, hält unheimlich viele Weltrekorde auch, unter anderem die der meisten Klimmzüge in 24 Stunden, 4030. Ich war froh, wenn ich einen hinbekommen würde jetzt noch. Gell? 4030 Klimmzüge in 24 Stunden, finde ich schon sehr, sehr sportlich. Aber neben dem Sport ist er auch ein unheimlich bekannter Motivationsredner und Autor geworden. Viele seiner Botschaften basieren auf etwas, was mich natürlich als ehemaligen Fallschirmjäger sehr fasziniert, nämlich auf seinen Erlebnissen während seiner Soldatenzeit. Er ist Zeitsoldat gewesen. Ein sogenannter Navy SEAL, das sagt wahrscheinlich auch nicht allen was, ein Top-Elite-Soldat, und er berichtet immer wieder aus diesen Dingen, die er in seiner Laufbahn beim Militär erlebt hat und was ihn so beeindruckt hat bei sowas oder in dieser Zeit. Eine Sache, die ich sehr, sehr interessant fand, und da hat mich eine bei uns aus der Gemeinde draufgebracht, als ich gesagt habe, ich würde gerne mal wieder was über Gemeinschaft machen und so. Und dann brachte sie mich tatsächlich auf eine Geschichte von ihm, die er immer wieder erzählt. Die hat stattgefunden während einer Prüfungswoche, der Abschlussübung quasi, der sogenannten Höllenwoche bei den Navy SEALs. Er hat sie dreimal absolviert während seiner Militärzeit. 70% Durchfallrate gibt es bei den Jungs. Und das ist echt heftig. Die ganze Woche über ist geprägt von körperlicher Anstrengung, von mentaler Anstrengung. Die schlafen ganze 4 Stunden während dieser Woche insgesamt in der Regel. Stundenlange Märsche, Bootstraining, Übungen im eiskalten Wasser, Hindernisparcours, alles, was man sich so vorstellen kann, was kein Mensch machen möchte. Und dort soll wirklich nicht nur die körperliche Fitness getestet werden, sondern auch die mentale Stärke, Teamfähigkeit, Ausdauer. Wie gesagt, die Durchfallrate sind 70%, und er berichtet da von einem Ereignis, wo er selber dabei war. Der Ausbildungszug hat die ganze Nacht schon im Wasser gestanden, schön Ozean, nicht irgendwo im Flüsschen, sondern schön mit Wellengang und allem. Entsprechend ausgekühlt waren auch schon die Körper, überall Schmerzen. Und als wieder mal einer der Ausbilder so richtig schön perfide durch die Reihen ging und sagte, hier, guck mal, da vorne ist doch schönes Feuer. Da kannst du dich hinsetzen, kannst dich wärmen. Ich habe übrigens auch ein Bild, fällt mir gerade ein. Genau da könnt ihr das euch angucken. Da stehen die da stundenlang im Wasser. Und der Ausbilder ging so durch und sagte, hier, ihr könnt euch schön wärmen. Gibt auch was Warmes zu trinken, kannst dich hinlegen, kannst schlafen. Ist doch nur der Weg aus dem Wasser raus bis da vorne hin, dann ist alles durch. Da löste sich tatsächlich einer der Soldaten aus dieser Reihe und marschierte und wäre quasi dann ausgeschieden. Aber plötzlich, erzählt Goggins, hat einer der Soldaten angefangen, ein Lied zu singen. Trotz der eigenen Qualen und Erschöpfung hat er angefangen, ein Lied zu singen. Ich konnte leider nicht rauskriegen, was für ein Lied das ist. Hätte mich mal interessiert. Aber zuerst sang einer, dann zwei, dann drei, 4, 5, 10, der ganze Zug begann zu singen. Und als die Stimmen so durch die Nacht hallten, hat der junge Mann den Weg zum Feuer unterbrochen, hat sich rumgedreht, ist wieder zurück und hat den Rest der Woche mit seinen Kameraden durchgestanden. Goggins erzählt diese Geschichte immer wieder unter dem Aspekt, deutlich zu machen, wie wichtig Kameradschaft, also enge, tiefe Gemeinschaft ist, die so unendlich wichtig ist, wichtiger als eigene Stärke, um eben den Herausforderungen zu begegnen. Ich bin sehr schnell limitiert. In der Gemeinschaft mit anderen geht es plötzlich besser. Mit dieser Einsicht ist Goggins tatsächlich nicht alleine. Wie wichtig Gemeinschaft ist, hebt die Bibel immer wieder hervor, und zwar in den unterschiedlichsten Bereichen. Und deswegen möchte ich heute ein bisschen über dieses unerlässliche Angebot sprechen, das Gott uns gemacht hat mit Gemeinschaft. Ich weiß, ihr habt im letzten Jahr da schon viel drüber gehört, aber vielleicht ist das ein oder andere dabei, wo ihr sagt, ja, stimmt, da gibt's vielleicht noch ein Puzzlestück, was noch fehlt oder Ähnliches. Wir finden das Prinzip von Gemeinschaft, habe ich ja schon gesagt, immer wieder in der Bibel. Gott hat nicht nur Einzelpersonen erwählt, hat nicht nur gesagt, hier, ich nehme jetzt Mose, sondern er hat ein ganzes Volk erwählt. Jesus formte aus den verschiedensten Menschen mit ganz individueller Geschichte eine enge Einheit, mit der er 3 Jahre unterwegs war. Und da sind Typen dabei, da schlackere ich manchmal mit den Ohren. Ich verstehe nicht, wie Jesus das hingekriegt hat. Zum Beispiel den Matthäus, Levi, den Zöllner auf der einen Seite zu haben, der immer die Römer unterstützt hat, der für die Römer Zoll eingetrieben hat, der sich selber die Taschen voll gemacht hat. Und auf der anderen Seite hast du Simon den Zeloten, der seit Lebensaufgabe bis zur Begegnung mit Jesus da drin gesehen hat, genau die Jungs umzulegen und die Römer aus dem Land zu vertreiben. Wir haben 2 komplett unterschiedliche Charaktere, die bei Jesus plötzlich miteinander funktionieren. Und die neuen testamentlichen Briefe beispielsweise sind in der Mehrzahl an Gemeinden geschrieben und betonen alle, wie wichtig es ist, dass Gläubige sich als Teil eines großen Ganzen sehen. Über Grenzen, über das individuelle Leben hinweg. Und eine Geschichte aus dem Buch Daniel habe ich wieder ganz neu entdeckt. Und nein, es hat nichts unbedingt mit meinem Namen zu tun, dass ich da wieder mal drin gelesen habe. Sondern ich finde, es ist wichtig, dass man sich ab und zu mal wieder so erinnert. Was war denn damals da? Und was findet sich alles in der Bibel? Ich dachte erst, naja, man kennt das ja alles. Hat man alles schon gehört, in der Kinderstunde geht's ja schon los, kennt man alles. Ich möchte heute tatsächlich ein bisschen tiefer mit euch einsteigen und tatsächlich mit euch gemeinsam, ihr werdet es nachher sehen, auch diese Geschichte nochmal lesen. Wir befinden uns in der Zeit um ungefähr 600 vor Christus. Der babylonische König Nebukadnezar hat am 7. September 605 vor Christus die Nachfolge seines Vaters angetreten, hat den von ihm begonnenen Eroberungskrieg in Syrien und in Israel fortgesetzt, hat schließlich gesiegt und hat dann etwas gemacht, was wir auch heute immer noch sehen. Kommt immer wieder vor, haben wir jetzt auch gesehen im Ukraine-Konflikt beispielsweise. Was passiert? Es werden Kinder mitgenommen. Warum hat Nebukadnezar das gemacht? Es war ein ganz perfider Plan, aber dennoch nachvollziehbar. Er hat die Nachkommen und Kinder der Eliten mitgenommen und hat sich gedacht, naja, dann lernen die unsere Sprache, unsere Kultur, unsere Sitten, Gebräuche. Und ich kann die später wieder einsetzen als Verantwortliche und Verwalter, weil das sind ja Hiesige. Also die sind quasi aus dem Volk Israel oder aus welchem Land auch immer, die dann entführt wurden und sind ja Einheimische. Die werden akzeptiert. Gleichzeitig sind sie aber infiltriert und kennen die ganzen babylonischen Gebräuche, wissen, auf was sie sich einlassen und so weiter und so fort. Die Denk- und Lebensweise der Eroberer wird quasi durch die Hintertür ins Land reingebracht. Und unter anderem befanden sich unter diesen verschleppten Jugendlichen, und das muss man ehrlicherweise sagen, es waren Jugendliche, befinden sich 4 Männer, deren Namen uns bekannt sind aus der Bibel, nämlich Daniel und seine 3 Freunde Hanania, Mischael und Asaja. Und um die auch noch tatsächlich innerlich von ihrer Kultur zu trennen und von ihrem Stammland, hat man ihnen neue Namen gegeben. Es ist ganz interessant, wenn man das mal hört. Auch die jüdischen Namen haben ja immer Bedeutung. Es ist interessant, wie tatsächlich Nebukadnezar versucht hat, das alles rauszutreiben, was schon von Kindesbeinen an bei denen drin war. Ich weiß, seit ich 3 bin, was der Name Daniel bedeutet, weil ich es natürlich wissen wollte und mein Vater es mir gleich gesagt hat. Daniel bedeutet, Gott ist mein Richter. So, er bekam den neuen Namen Belsazar. Da war auf einmal kein Gott, kein Jahwe, kein El mehr da, sondern Belsazar bedeutet Bel, das war der Gott Maguk, der schütze sein Leben. Plötzlich nicht mehr der Gott Israels, sondern Der babylonische Gott tauchte in Daniels neuem Namen auf. Hanania bedeutet, Gott ist gnädig, Jahwe ist gnädig. Und er bekam den Namen Schadrach, nämlich der Befehl Akkus wird ausgeführt. Akku war der Mondgott der Babylonier. Also auch da kein Gott Israels mehr. Mischael bedeutet, wer ist wie Gott? Er wurde Meschach genannt dann plötzlich und hieß dann damit, wer ist wie Akku, nämlich der babylonische Gott Akku. Und zu guter Letzt Asaja, was bedeutet Jahwe hilft, der hieß auf einmal Abednego und war damit vom Namen nach ein Diener Negos. So merkt ihr, hat man also versucht, diese ganzen Jungen, die damals ungefähr im Teenageralter gerade so das Teenageralter erreicht hatten, die wurden entführt, bekamen neue Namen, die komplette Identität stellte sich auf den Kopf. Die vier Freunde, und das wisst ihr wahrscheinlich, studieren am Hof des Königs, entwickeln sich prächtig, aber den Glauben an den lebendigen Gott, den Gott Israels, geben sie nie auf. Und nach 3 Jahren Ausbildung und einigen Erfahrungen, die König Nebukadnezar mit ihnen und mit diesem Gott gemacht hat, an den sie immer noch glauben, wird Daniel zu einem der engsten Berater am Hof des Königs. Und seine Freunde bekommen ebenfalls Verwaltungsstellen in Babylon, sind also ebenfalls für den Staat, für den König tätig. So viel zur Vorgeschichte und wenig später ereignet sich Folgendes. Und ich finde es ganz interessant, sich über so das ein oder andere, was zwischen den Zeilen steht oder auch nicht steht, mal Gedanken zu machen. Ist das sehr klein oder könnt ihr es lesen? Könnt ihr lesen, gut. Daniel Kapitel 3, die Verse 1 und 2, da heißt es, König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen und in der Ebene von Dura in der Provinz Babylon aufstellen. Es war 30 Meter hoch und 3 Meter breit. Und anschließend berief Nebukadnezar die Satrapen, Präfekten und Statthalter seines Reichs ein, dazu die Ratgeber, Schatzmeister und Richter, Andi wäre dann auch dabei gewesen, die Befehlshaber der Polizei und alle anderen hohen Beamten. Sie sollten an der Einweihung des Standbilds teilnehmen, das er hatte aufstellen lassen. Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, was in den Köpfen dieser 3 Freunde von Daniel vorgegangen ist in dieser Zeit, in diesen Tagen, in diesen Wochen, zwischen der Ankündigung, Achtung, da kommt was, wenn ich irgendwo im Staat unterwegs bin, kriege ich auch frühzeitig Informationen, bis dahin, wo es wirklich passiert. Also zwischen Ankündigung und eigentlichem Ereignis, was dort vielleicht durchgefochten wurde. Die Bibel erzählt uns nichts, was in den Köpfen los war. Ich finde es aber toll, dass die ganze Bibel voll ist von ganz normalen Leuten. Und ich habe mich gefragt, was könnte da gewesen sein? Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es Diskussionen gab und der eine sagt, hey, hast du gehört? Nebukadnezar will alle sehen, damit wir ihm uneingeschränkte Treue schwören. Ich bin ja mal gespannt, was das wieder für eine Veranstaltung wird. Ja, sagt der andere, vielleicht geht es ihm ja wieder mal nur um seine Zurschaustellung der Macht. Schließlich gibt es ja auch immer wieder mal Aufruhr in den Provinzen und es ist schon nötig und nachvollziehbar vielleicht, dass die ein oder anderen mal gezeigt bekommen, wieder wer hier tatsächlich das Sagen hat. Wie schnell kommt es zu Korruption, politischen Machenschaften hinter den Kulissen? Ein Machtwort kann da doch nicht schaden. Vielleicht sagt auch einer, naja, aber du weißt doch, wie Nebukadnezar ist. Erinnert euch dran, wie das mit dem Traum damals war. Wo er die ganzen Magier, die Astrologen und alle einberufen hat und nicht nur wissen wollte, was bedeutet der Traum, sondern was hat er geträumt? Und wenn Daniel nicht mit der Hilfe Gottes die Antwort gegeben hätte, dann hätte er alle hingerichtet. Das ist doch schon cholerisch. Also irgendwie hat er ja schon einen Schatten. So könnte ich mir vorstellen, war die Diskussion auch untereinander. Dann heißt es, sobald alle gekommen waren und sich vor dem Standbild aufgestellt hatten, rief ein Herold mit lauter Stimme, folgender Befehl gilt allen hier versammelten Völkern, Nationen und Sprachen. Sobald ihr den Klang der Hörner, Pfeifen, Zittern, der Leiern und Lauten, des Orchesters und aller anderen Instrumente hört, sollt ihr niederfallen und das goldene Standbild anbeten, das König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer es nicht tut, wird auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen. Als nun die Instrumente ertönten, die Hörner, Pfeifen und Zittern, die Leiern, die Lauten und alle andere Musik, warfen sich die Menschen aus all den Völkern, Nationen und Sprachen vor dem goldenen Standbild nieder, das Nebukadnezar aufgestellt hatte, und beteten es an. Wie werden sich die drei in dem Moment gefühlt haben, habe ich mich gefragt. Ist das wirklich Nebukadnezars Ernst, wird vielleicht dem einen durch den Kopf gegangen sein? Er hat doch selber Erfahrungen mit dem lebendigen Gott gemacht. Wie kann er da jetzt sich selber für Gott halten? Naja, hat vielleicht der andere gedacht, Macht hat er ja schon. Wäre es wirklich so schlimm, wenn wir jetzt vor dem Standbild niederfallen und uns hinknien, wie alle anderen auch? Ich meine, Gott sieht doch ins Herz. Der weiß doch, was in uns vorgeht. Ist ja nicht so schlimm, ist doch nur nach außen. Vielleicht ist es ja gar nicht so dramatisch. Naja, auf der anderen Seite können wir das ja echt nicht bringen. Gott ist nun mal der, der keine anderen Götter neben sich duldet. Denkt mal an das goldene Kalb. Vielleicht haben sie sich daran gegenseitig erinnert. Denkt an das goldene Kalb, was unsere Väter damals haben bauen lassen. Das hat Gott auch ernst genommen. Vielleicht haben sie sich auch gegenseitig Mut zugesprochen und der eine sagt dem anderen, hey, schreibt nicht Salomo, ein Einzelner ist leicht zu überwältigen, aber zwei halten Stand und eine dreifache Schnur, die zerreißt nicht so schnell. Ja, komm, wir bleiben stehen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen und zusammen schaffen wir das, auch wenn die anderen doof gucken. Währenddessen geschieht Folgendes. Diese Gelegenheit nutzten einige chaldäische Männer und verklagten die Juden. Sie kamen zu Nebukadnezar und sagten, der König lebe ewiglich. Du, König, hast ein Edikt erlassen, dass jeder, der den Klang der Hörner, Pfeifen, Zittern, Leiern, Lauten, des Orchesters und alle anderen Instrumente hört, niederfallen und das goldene Bild anbeten soll. Und wer es nicht tut, soll auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen werden. Nun gibt's hier einige jüdische Männer, denen du die Verwaltung der Provinz Babylon anvertraut hast, nämlich Schadrach, Mesach und Abednego. Diese Männer schenken dir keine Beachtung. Sie dienen deinen Göttern nicht, werfen sich auch nicht vor deinem goldenen Standbild nieder. Da wurde Nebukadnezar ärgerlich und befahl wütend, Schadrach, Mesach und Abednego herzubringen. Als sie ihm vorgeführt wurden, fuhr er sie an. Ist das wahr, Schadrach, Mesach und Abednego, dass ihr meinen Göttern keine Ehre erweist und euch nicht vor meinem goldenen Standbild niederwerft? Ihr habt noch eine Gelegenheit. Wenn ihr jetzt noch einmal den Klang aller Instrumente hört und euch niederwerft und das Bild anbetet, das ich gemacht habe, dann ist die Sache erledigt. Wenn aber nicht, werdet ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen. Welcher Gott soll euch dann noch aus meiner Hand retten? Was wäre dir in diesem Moment durch den Kopf gegangen? War es vielleicht doch ein Fehler? Hätten wir uns doch hinknien sollen? Nebukadnezar ist echt ganz schön sauer. Und wenn man ehrlich ist, hier gibt es eine zweite Chance. Mir wäre durch den Kopf gegangen, naja, vielleicht steckt ja Gott doch dahinter. Und sagt, guck mal, ich mache dir nochmal eine Tür auf. Wäre es denn wirklich so schlimm? Wo ist Gott jetzt? Die Jungs, die haben echt meinen Respekt, weil die ganz anders reagieren. Schadrach, Meshach und Abednego erwidern ins Gesicht von Nebukadnezar, wir haben nicht die Absicht, uns vor dir zu verteidigen. Wenn unser Gott, dem wir dienen, uns retten will, dann wird er uns aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten. Und wenn nicht, so sollst du, König, dennoch wissen, dass wir deinen Göttern nicht dienen und ein goldenes Bild nicht anbieten werden. Könnt ihr diese drei jungen Erwachsenen vor euch sehen? Gerade mal Anfang 20 vielleicht. Trotz all der Herausforderungen, trotz dieser Höllenwochen, die sie hinter sich haben, im Angesicht von Tod, Wut, Zorn, Aggression, Herausforderung, Vernichtung, bleiben sie treu und werden sich gegenseitig ermutigt haben. Alle drei beziehen Stellung. Da geriet Nebukadnezar noch mehr in Wut. Sein Gesicht verzerrte sich vor Zorn über Schadrach, Meshach und Abednego. Er ließ den Ofen 7-mal so stark heizen wie sonst. Und dann befahl er den stärksten Männern in seinem Heer, die drei zu fesseln und in den glühenden Ofen zu werfen. Sofort wurden sie in ihrer Kleidung, ihren Hosen, Mänteln und Mützen gefesselt und in den glühenden Ofen geworfen. Und weil der König befohlen hatte, ihn besonders stark zu heizen, wurden die Männer, die Schadrach, Meschach und Abednego hinaufbrachten, von den herausschlagenden Flammen getötet. Schadrach, Meschach und Abednego fielen gefesselt ins Feuer. Da erschrak der König Nebukadnezar, er fuhr auf und sagte zu seinen Ratgebern: Haben wir nicht drei Männer gefesselt und ins Feuer geworfen? Ja, gewiss, König, erwiderten sie. Ja, und warum sehe ich dann vier Männer ohne Fesseln im Feuer umhergehen? Die sind alle unversehrt. Und der vierte sieht aus wie ein Göttersohn. Nebukadnezar trat näher an die Öffnung des Ofens und rief: Schadrach, Meschach, Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, kommt heraus. Und da kamen die drei aus dem Feuer. Die Satrapen und die Präfekte, die Statthalter und die Ratgeber des Königs kamen zusammen und sahen, dass das Feuer diesen Männern nichts hatte anhaben können. Ihr Haar war nicht mal versenkt. Ihre Kleidung war unversehrt. Nicht mal Brandgeruch konnte man an ihnen wahrnehmen. Da rief Nebukadnezar aus: Gepriesen sei der Gott von Schadrach, Meschach und Abednego. Er hat seinen Engel geschickt, um diese Männer zu retten, die sich auf ihn verließen und sich dem Befehl des Königs widersetzten. Sie haben ihr Leben gewagt, damit sie außer ihrem Gott keinen anderen verehren und anbeten müssten. Darum ergeht folgendes Edikt an alle Völker, Nationen und Sprachen: Jeder, der etwas Verächtliches über den Gott von Schadrach, Meschach und Abednego sagt, dessen Haus wird zu einem Schutthaufen gemacht und er selbst wird in Stücke gehauen. Denn es gibt keinen anderen Gott, der auf solche Weise retten kann. Dann gab der König den dreien eine sehr hohe Ehrenstellung in der Provinz Babylon. Ich weiß nicht, was deine Herausforderungen sind, was deine Höllenwochen sind oder was dein, um bei dem Bild hier zu bleiben, dein siebenmal heißerer Ofen im vergangenen Jahr war, in den letzten Monaten war, in den letzten Wochen war. Vielleicht sind es scheinbar unlösbare Familienkonflikte, Schwierigkeiten mit den Kindern, mit den Enkeln, mit dem Ehepartner. Vielleicht ist es der anstrengende Arbeitsplatz, die Kollegen, die echt momentan Ärger ständig machen, der Chef, der einen ständig auf den Kieker hat. Vielleicht hast du auch einen geliebten Menschen verloren. Vielleicht sind Freundschaften zerbrochen. Es sind finanzielle Nöte da. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was in diesem Jahr, was ja noch recht jung ist, an Öfen, an Wochen auf dich zukommen wird. Doch ich möchte aus der Geschichte von Daniels Freunden lernen, dass es notwendig ist, Menschen an der Seite zu haben, die einen ermutigen und mittragen. Es ist notwendig, die von Gott ermöglichte Gemeinschaft mit anderen Gläubigen zu nutzen und nicht allein durchs Feuer zu gehen. Die Gemeinschaft, in die Gott dich gestellt hat, hast du durch Glaubensgeschwister, deine Gemeindegeschwister, Freunde, Familie, die mit dem Herrn unterwegs sind. Da gibt es so viele. Und diese Gemeinschaft ermöglicht es dir, deine Situation nicht alleine durchzustehen. Sicherlich kann man nicht mit allen gleich gut. Und es gibt immer Leute, wo man sagt, naja gut, den brauche ich nicht unbedingt oder die brauche ich nicht unbedingt. Aber das Schöne ist, dass wir alle so sind. Über dich denkt jemand anders ganz genauso. Gott hat nicht umsonst schon am Anfang der Bibel gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und durch die Gemeinschaft mit anderen gibt er dir eine echt mächtige Waffe an die Hand. Eine Waffe, die nicht nur zum Bewältigen von Schwierigkeiten hilft, sondern auch noch beim eigenen Wachstum, in der eigenen Nachfolge hilfreich ist. Denk mal an die Jahreslosung zum Beispiel. Wie heißt sie? Prüft alles, also gemeinsam, nicht prüfe du Daniel, prüfe du Arndt, prüfe du Ecki, sondern prüft alles, die komplette Gemeinde und das Gute behaltet. Alle. Da geht es nicht darum, dass das nur irgendwie ein Ältester machen muss oder ein Leitungskreis oder der Hauskreisleiter. Nein, alle. Aufforderung zur Gemeinsamkeit und Austausch haben wir hier mit dem Ziel, einander zu ermutigen, einander aufzubauen, einander zu warnen und zu korrigieren. In unserer Gemeinde betrachten wir seit einiger Zeit an jedem ersten Sonntag ein Land auf der Basis vom Open Doors Heftchen, in dem Geschwister verfolgt werden, und wir beten dann echt intensiv an diesem Sonntag für die Geschwister. Gleiches machen wir jeden Mittwoch in unserer Gebetsstunde. Da ist immer ein Part dabei für verfolgte Geschwister. Einmal im Jahr haben wir einen Gottesdienst, wo Open Doors da ist und wo wir dann auch am Leben dieser Geschwister teilhaben. Ihr habt einen Frauen-Missionsgebetskreis. Auch da betet ihr für Menschen, die mit dem Herrn unterwegs sind und die Schwierigkeiten haben. Dürfen da eigentlich auch Männer kommen in den Frauen-Missionsgebetskreis? Nein, Arndt? Okay. Okay, die machen das selbst. Okay. Ich habe mir tatsächlich die Frage gestellt, wenn wir tatsächlich in der Lage sind und es uns so sehr auf dem Herzen ist, für verfolgte Geschwister zu beten, für Geschwister in der Mission zu beten, an ihrem Leben teilzuhaben, Missions-Newsletter zu lesen und so weiter und so fort, wenn wir uns so sehr für ihr Zeugnis interessieren, an ihrem Leben teilhaben, warum tun wir das nicht mit der gleichen Intensität innerhalb unserer Gemeinden? Warum interessieren wir uns nicht genauso intensiv für denjenigen, der neben mir sitzt? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei uns in der Gemeinde geht da einiges verloren. Und das liegt an uns selbst. Ich bin jemand, ihr wisst, ich bin immer sehr ehrlich über mich, ich bin jemand, der macht die ganzen eigenen Themen und Probleme am liebsten mit sich selbst aus. Selbst wenn es in meinem Leben irgendwo knirscht, ist es mir unangenehm, mit anderen drüber zu sprechen. Das hat einige Gründe. Zum Beispiel an der Gedanke, dass meine Situation ja gar nicht so schlimm ist. Ich meine, wir hören von Geschwistern in Verfolgung und so weiter. Was ist denn dann bei mir so Schlimmes? Meine Oma hat schon, als wir klein waren, gesagt, unter jedem Dach ist ein Ach. So, das ist so, unter jedem Dach ist ein Ach. Warum soll es bei mir dann so wahnsinnig furchtbar sein? Gerade wenn ich Missionare angucke und verfolgte Geschwister, wie gesagt. Zum anderen habe ich natürlich auch Scheu davor, weil ich bin ein gestandener Mann, Mitte 40, Gemeindeältester. Wenn ich mit meinen Problemen schon nicht klarkomme und andere damit belästige, was sollen die denn dann von mir denken? Kennt ihr so Gedanken auch? Ich selbst möchte mich diesbezüglich tatsächlich korrigieren lassen in den nächsten Monaten, in diesem Jahr, in den nächsten Jahren. Denn für mich, genauso wie für dich, gelten die Worte, ein Einzelner ist leicht zu überwältigen. Zwei halten Stand, eine dreifache Schnur reißt nicht so leicht. Und eben auch ist es nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich möchte mir ganz neu die Menschen aus der Bibel vor Augen halten und feststellen, dass selbst die für mich prominentesten und größten keine Alleingänge gestartet haben. Denkt an Jesus in der größten Herausforderung, die er hatte. Die größte Feuertaufe im Grunde, Feuerprobe, Garten Gethsemane. Der ist nicht allein dahin. Der wusste zwar, dass seine Jünger da hinten pennen werden irgendwann, Entschuldigung. Er hat sie trotzdem mitgenommen, weil er wusste, trotzdem fangen die an zu beten. Und es ist notwendig, dass wir gemeinsam zusammenstehen, dass die für mich beten, dass da eine Gebetswand aufgebaut wird. Paulus, das wissen wir aus der Apostelgeschichte und auch aus seinen Briefen immer wieder, der fordert die Menschen auf, seht euch als großes Ganzes. Betet für mich, sagt er in jedem seiner Briefe, betet für mich, betet für uns. Der schreibt das an Leute, die hat er noch nie im Leben gesehen. Von solchen Beispielen möchte ich lernen und vermehrt Menschen in meine Situation mit reinnehmen. Das wird mich einiges an Überwindung kosten, da bin ich überzeugt von. Aber ich möchte sowohl die vermeintlichen Kleinigkeiten, und dazu möchte ich dir auch Mut machen, als auch die großen Dinge eben nicht mehr mit sich selbst ausmachen, sondern mit anderen teilen. Weil ich davon überzeugt bin, dass eine Gebetswand in deinem Rücken, in meinem Rücken, nicht nur eine gute Sache für mich selbst ist, sondern auch für die anderen, die mit dir beten. Weil wir spüren plötzlich, hey, wir machen gemeinsam die Kämpfe durch. Ich weiß plötzlich was vom anderen. Das schweißt zusammen. Und darüber hinaus ist natürlich diese dreifache Schnur und die Geschichte von Daniels Freunden auch ein deutlicher Hinweis, dass da nicht nur die Menschen sind, sondern auch der Größte überhaupt. Gott ist mit dabei. Und das dürfen wir uns zusagen. Wir stehen nicht allein im Feuer. Neben uns haben wir treue Geschwister, die gemeinsam Lasten tragen. Und wir haben Gott an unserer Seite, der mit uns durch die Dinge durchgeht. Und ich möchte euch ermutigen, in diesem noch jungen Jahr 25, diese spannende Reise, die ihr letztes Jahr schon angefangen habt, mit Gemeinschaft bilden. Und jetzt fokussiert ihr euch auf die anderen Dinge aus der Vision. Aber vergesst das nicht. Geht weiter. Wagt mehr Transparenz, wagt Offenheit, wagt Vertrauen und Gemeinschaft. Denn ich bin überzeugt, dass trotz allem Optimismus, da haben wir uns heute Morgen auch schon drüber unterhalten, das Jahr 2025 nicht besser wird als 2024. Da bin ich fest von überzeugt. Wir leben in einer Welt, die total chaotisch ist, die ist ungerecht, die ist kaputt. Man sieht die Nachrichten, man liest Zeitungen und fragt sich, wie kaputt ist das alles hier? Wie schnell geht das? Wo soll es noch hingehen? Und da ist es gut, in diesen Situationen eben nicht alleine zu sein. Hab Mut, mit einer kurzen Nachricht, einem kurzen Telefonat, einem kurzen Besuch andere mit ins Boot zu nehmen und an eurem Leben teilhaben zu lassen. Und gemeinsam mit dem unüberwindlichen Gott wirklich all das zu überstehen, was in diesem Jahr auf dich, auf euch zukommt. Um es ganz praktisch werden zu lassen, am Schluss jetzt noch, ich habe mich gefragt, ob ich es wirklich machen soll, aber ich mache es gerne. Ist auch ein bisschen ungewöhnlich, weil ich nicht zu eurer Gemeinde gehöre, aber ich biete gerne an, dass wir gerne im Anschluss an den Gottesdienst uns kurz zusammenstellen. Wenn du Panik hast vor der nächsten Woche, du weißt, es wird furchtbar, mein Chef kommt wieder auf mich zu, wird blöd oder du hast ein herausforderndes Gespräch, komm vorbei. Wir stellen uns hier hin, wir beten kurz zusammen und Feierabend. Vielleicht finden sich auch andere jetzt gleich noch im Anschluss und stellen sich kurz zusammen und beten noch füreinander, weil halt auch schlimme Dinge passiert sind. Haben wir ja mitbekommen, liebe Menschen verloren. Betet füreinander, tragt euch miteinander dadurch. Lasst uns, wie gesagt, nachher kurz zusammenstehen oder stellt euch zusammen, betet füreinander, miteinander. Und ich fände, es wäre schön, wenn wir gemeinsam hier heute rausgehen und sagen, wir haben eine Gebetswand aufgestellt für alles und gegen all das, was da draußen in der kommenden Woche auf uns wartet. Und wir wissen genau, wir sind da nicht nur unter uns, nicht nur wir allein, sondern wir haben Gott an unserer Seite. Und die, die einfach so nachher mit mir sprechen möchten, wenn ihr seht, ich bin im Gebet, dann habt Geduld, die paar Minuten habt ihr. Jetzt möchte ich am Ende noch mit uns beten. Papa, es ist so fantastisch, dass wir mit dir jemanden an unserer Seite haben, der neben uns im Ofen steht. Der neben uns steht in all den Herausforderungen, in all den Schwierigkeiten, in all dem, was in unserem Leben so ist. Und dass du uns auch noch gleichzeitig Menschen an die Hand und an die Seite stellst, die mit uns gemeinsam Lasten tragen können, denen wir uns anvertrauen können. Du weißt, dass es nicht gut ist, dass wir alleine sind. Manchmal hilft es tatsächlich einfach nur, über eine Sache zu reden und zu wissen, da ist jemand, der mit mir betet und der mit mir vor deinen Thron kommt, um die Last abzugeben und zu teilen. Ich danke dir, dass du uns als Gläubige zusammengestellt hast. Und wir wollen tatsächlich miteinander sein, auch wenn Kilometer zwischen uns liegen, zwischen Leuen und Gröffelbach, sind wir trotzdem verbunden in dir, dürfen mit dir reden, dürfen gegenseitig Lasten tragen. Danke dafür. Amen.